Das ist also ein Patient, der schlägt bei Ihnen in der Nacht auf und er hat sehr viele Probleme, Komplikationen einer akuten Situation auf einmal. Und Sie können als Intensivmediziner bis zum nächsten Morgen, wo der Hämatologe kommt, unendlich viel tun, ohne wirklich profundes Verständnis, also eben für mich könnte ich das sagen, ohne profundes Verständnis von der eigentlichen Erkrankung zu haben. Das ist ein 55-jähriger Handwerker, immer gesund, der hat ein bisschen geraucht. Der hat Fieber, ist müde, der hat progrediente Luftnot und der ist schwindelig. Merken Sie sich das vielleicht so bisher? Für die weiteren formalen Diagnosekriterien ist das gar nicht so unwichtig. Auch das mit dem Schwindel. Der sättigt schlecht, der ist tachykard, eher hyperton und der hat im Status mehrere wirklich große Halslymphknoten. Wirkt fahrig, auch das ist gar nicht so unwichtig und ist aber orientiert. Und er schlägt in einem auswärtigen Krankenhaus auf und die Notfallmediziner dort treffen die einzig richtige Entscheidung, nämlich diesen Patienten mit einem vergrößerten Halslymphknoten stationär auf die HNO zu schicken. Und das rettet diesen Patienten möglicherweise das Leben. Hier sieht man noch das Lungenröntgen, da ist nichts Spezielles zu sehen. Denn diese HNO-Ärzte gehen tatsächlich so weit, diesen Patienten in den Mund zu schauen. Das ist ja schließlich ihr Geschäft. Und da sehen Sie noch, bevor da jetzt irgendein Labor einlangt, das ist da irgendwie schon etwas auffällig. Ja, das ist da so geschwollen und das kennen Sie vielleicht noch aus irgendwelchen Vorlesungen oder Lehrbüchern. Sowas kann bei akuten Leukämien im Rahmen der Erstmanifestation sichtbar sein. Und jetzt kommt also das Aufnahmelabor und ich zeige das mal so gruppiert. Das sind die Elektrolyte. Der Patient ist hyperphosphatem und hat eine Hyperkalämie. Ganz ordentlich akute Nierenretentionsparameter. Wichtig auch an der Stelle schon, die Harnsäure ist hoch, der hat ein bisschen Transaminasen, massiv erhöhte LDH, Bilirubin im Normalbereich nach unserem Normalwert-Tabelle und auch das CRP hier deutlich erhöht. Das Blutbild ist auch ganz schön daneben, milde Anämie, massive Leukozytose, das sind also 207.000 Leukos, der ist thrombopen und auch hier sehen wir, wie bei dieser Patientin, die an der ECMO gelandet ist, da sind 90% Blasten, also ganz hochgradiger Verdacht auf eine akute Leukose. Und zu guter Letzt ist auch noch die Gerinnung beeinträchtigt, der verlängerte PTT, die Prothrombinzeit verkürzt. Der Patient hat offensichtliche Fibrinolyse oder einen Verbrauch, massiv erhöhtes Dedimer. Und ohne jetzt die Nerven zu schmeißen und zu denken, um Gottes Willen, der hat was Rheumatologisches, können wir jetzt versuchen, das mal zu gruppieren, was wir da überhaupt drin erahnen können. Und der HNO-Arzt hat natürlich das einzig Richtige gemacht und hat den Patienten um 2 Uhr nachts zu Ihnen auf die Station geschickt. Also ich glaube, man kann ohne was von Hämatologie zu verstehen sagen, der hat ein Nierenversagen. Jetzt ist das Phosphat irgendwie noch hoch und das Kreatinin ist ganz besonders hoch. Ich will jetzt gar nicht sagen, akut oder chronisch, sei es dahingestellt, der hat ein Nierenversagen. Der hat offensichtlich eine akute Leukose, wenn der peripher so viele Blasten hat, ohne dass wir näher was wissen müssen. Und wenn man so viele Leukozyten hat, dann hat man definitionsgemäß eine Hyperleukozytose. Da gehe ich dann gleich noch ein bisschen drauf ein, auf die einzelnen Punkte. Und wenn man ein akutes Nierenversagen hat, mit so viel Harnsäure und mit so viel LDH, dann kann es sich dabei um eine Tumorlyse handeln. Auch darauf gehen wir noch ein. Und dann könnte man sagen, irgendwie schaut das alles so ein bisschen nach Verbrauchskoagulopathie aus. Und zum Drüberstreuen wissen wir jetzt nicht genau, machen Leukämien sowas oder kann das eine Infektion sein? Das heißt, wir haben eigentlich jetzt um 2 Uhr in der Früh eine ganz schöne To-Do-Liste, ohne dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt einen Hämatologen bräuchten, um über all diese Dinge zu stolpern. Und wie gesagt, der kommt erst um 8 Uhr in der Früh und jetzt müssen wir einiges tun. Die möglichen Ursachen eines Nierenversagens in so einem Setting, da kommt einiges in Frage und wir werden das auch in der Nacht nicht rausfinden, was das Problem ist. Ist er septisch? Sitzt die Leukämie, die suspiziert in der Niere? Tumorlyse, Hyperleukozytose, ist es alles auf einmal? Für Sie als Intensivmediziner gilt nur eins, wenn der aus Ihrer Sicht die Indikation für ein Nierenersatzverfahren hat, dann werden Sie das tun. Da brauchen Sie keinen Hämatologen dafür. Mit der Verbrauchskoagulopathie, wenn Sie die Möglichkeit haben, wäre die Citrat-Hämofiltration vielleicht ganz adäquat. Die Hyperleukozytose ist definiert als eine Leukozytenzahl von über 100.000. Sie werden aber gleich sehen, dass die Leukozytenzahl allein eigentlich gar nicht so viel aussagt. Wer kriegt das? Patienten mit hochaggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen, die ausschwemmen ins Blut. Akute Leukämien, und da gibt es bei den akuten myeloischen Leukämien so bestimmte Subtypen, die das machen, und Sie werden auch gleich sehen, warum. Dann gibt es bestimmte zytogenetische, molekularbiologische Faktoren. Und das ist bei den akuten Leukosen in bis zu jedem dritten Patienten der Fall, dass sowas auftritt. Das Problem ist, das macht da kurzfristig gesteigerte Mortalität und möglicherweise auch ein langfristig schlechteres Therapieansprechen. Das heißt, die Patienten, die das haben, die sind nicht verloren, aber die sind schlechter dran als die Patienten, die es nicht haben. Und jetzt ist es leider Gottes so, dass diese Hyperleukozytose, man kann sich das so vorstellen, die hat drei hässliche Schwestern oder drei hässliche Brüder, je nachdem, wie Sie wollen. Und zwar, das macht Leukostase, Tumorlyse und Verbrauchskoagulopathie. Und das wiederum führt zu Morbidität und Mortalität. Die Leukostase ist eine Verstopfung der Gefäße durch Leukozyten und vermutlich Fibrin und einige Dinge, die man vielleicht gar nicht so genau versteht. Und da gibt es zwei Theorien zu dem Ganzen. Das erste ist die Viskositätstheorie, weil durch die hohe Leukozytenzahl steigt in Kombination mit dem normalen, in diesem Fall Hämatokrit, der Zytokrit. Und der macht die Viskosität. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass diese Blasten oft sehr groß sind und schlecht verformbar sind. Die zweite Theorie ist die Adhäsionstheorie, weil diese Blasten durch erhöhte Expression von Oberflächenmarkern eine Endothelzellaktivierung machen kann, und hier kommt es dann zur Ausprägung von Adhäsionsmolekülen. Das heißt, diese Blasten, die bleiben auch ganz gerne irgendwo picken, um dann letztendlich auch wieder weiter ihr Unwesen zu treiben. Die Folge ist die Minderperfusion, Gewebshypoxie, Organdysfunktion, Infarkte, Thrombosen und auch im Rahmen einer kombinierten Verbrauchskoagulopathie, weil das tritt ja selten alleine auf, dann auch Blutungen und auch leider Gottes im ZNS gehäuft. Die Symptome sind mannigfaltig. Das macht, und deswegen hatte ich das gerade gesagt, denken Sie ein bisschen dran, neurologische Symptome, die ganz unspezifisch sein können, aber bis hin zu schweren Vigilanzstörungen oder auch Krampfanfällen führen können. Häufig sind auch Tinnitus, Cephalia, Sehstörungen. Respiratorische Symptome sind auch ganz variabel bis hin zum respiratorischen Versagen. Und dann kommen noch sonstige Dinge vor, wie Fieber in diesem Fall, aber auch so ganz kuriose Dinge wie zum Beispiel Priapismus. Das ist im Grunde genommen eine Ausschlussdiagnose im Zusammenschau mit der Klinik und der vorliegenden Leukozytenzahl. Und nun ist es so, dass es davon abhängt, was das für eine Grunderkrankung ist. Das wissen wir jetzt im Nachtdienst nicht, aber bei der akut myeloischen Leukämie kann das aufgrund der Blasteneigenschaften schon bei 50.000 Leukozyten sowas auftreten, wohingegen das bei der chronisch-lymphatischen Leukämie eine ausgesprochene Rarität ist und erst bei massiv erhöhten Leukozytenzahlen auftritt. Warum ist das so? Weil beispielsweise Myeloblasten bei der akut myeloischen Leukämie ein viel größeres Leukozytenvolumen in Femtolitern haben als beispielsweise die Lymphozyten, die wir bei der CLL haben. Das heißt, Sie haben hier bei 200.000 Lymphozyten, bei 1 Million Lymphozyten den gleichen Zytokrit wie hier bei den myeloischen Leukämien in einem viel geringeren Leukozytenzahlbereich. Was kann man in der Diagnostik finden? Im Lungenröntgen meistens gar nichts. Im CT diffuse oder alveoläre Infiltrationen. Sie können wenn der neurologisch auffällig ist, sollten Sie ja unter Umständen ein Schädel-CT machen, um mal Blutung auszuschließen. Man kann unter Umständen eine Rechtsherzbelastung sehen. Ich habe auf der Notfall bei uns im Haus schon mal einen Patienten im akuten Rechtsherzversagen sterben sehen mit einer akuten Leukose. Im Augenuntergrund können Sie unter Umständen Blutung sehen. Das sollten Sie anschauen lassen, wenn der Patient schlecht sieht. Und Differentialdiagnosen sind Infektionen, Befall der Lunge durch die Grunderkrankung. Da hatte ich vorhin schon gesagt, das ist sehr häufig bei akuten Leukosen und das können Sie auch differenzialdiagnostisch gar nicht auseinanderhalten. Trali oder etwas, was man Lysepneumopathie nennt, das ist sowas wie ein lokales Tumor-Lyse-Syndrom. Das ist eine relativ kürzlich erst beschriebene Entität. Die Pitfalls der Leukostase sind in der Diagnostik, dass die durch den Zellzerfall dieser prinzipiell vulnerablen Leukozyten und Blasten eine Pseudohyperkalämie in den Blutbild oder sonstigen Analyseröhren entstehen kann. Das tritt angeblich selten an heparinisierten Vollblut auf. Und dass diese Patienten auch im Labor artifizielle Hypoglykämien haben können, weil die Blasten im Röhrchen den Zucker wegfressen, bevor das ins Analysegerät geht, und auch eine Hypoxie unter Umständen. Und da können Sie zur Differentialdiagnose die periphere Sättigung des Patienten messen. Also wenn Sie ja PaO2 von 15 haben in der Blutgasspritze und der Patient aber eigentlich mit 2 Liter Sauerstoff ganz fröhlich ist, dann wird das wahrscheinlich artifiziell sein. Die Therapie ist an sich die rasche Zytoreduktion, das heißt, Sie wollen diese hohen Leukozytenzahlen schnell senken. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal das Hydroxycarbamid, das ist eine historische Chemotherapie, die im Vergleich zu ganz aggressiven Substanzen nicht sehr viel anstellt im Körper sozusagen. Und damit kann man innerhalb von 1 bis 2 Tagen schon eine Zytoreduktion von 50-80% erreichen. Und das ist wichtig, weil es eher nicht erhöht ist mit dem Auftreten von Tumorlyse oder Verbrauchskoagulopathie. Wenn man bei so hohen Blastenzahlen mit einer starken Chemo reinfahren würde, würden die Zellen in der Sekunde zerfallen und der Patient würde sehr wahrscheinlich lebensgefährliche Nebenwirkungen im Rahmen einer Tumorlyse haben, die ich Ihnen gleich noch zeige. Was man zweitens machen kann, ist eine sogenannte Leukapherese. Das geht meistens mit so einem Hämofiltrationskatheter, wo über ein spezielles Gerät von den Transfusionsmedizinern die Leukozyten einfach rausgewaschen werden. Da gibt es Signale, dass Patienten, die so behandelt werden, wenn sie eine symptomatische Hyperleukozytose haben, eine geringere Frühmortalität haben. Ob das den Gesamtverlauf beeinflusst, das weiß man nicht so recht. Und wenn man dann die Zellzahl in einem bestimmten Bereich gesenkt hat, dann kommt die Chemotherapie ins Spiel. Aber wir sind ja noch im Nachtdienst und da werden Sie möglicherweise jetzt nicht irgendwie mit Sachen anfangen, die Sie nicht kennen. Aber wenn Sie einen findigen Transfusionsmediziner haben, der sagt, ja, da gehe ich mit Ihnen mit, dann könnten Sie in der Nacht zum Beispiel schon mal eine Leukapherese machen, ohne dass das die eigentliche Diagnostik dann am nächsten Morgen beeinflussen würde. Würde dem Patienten wahrscheinlich gut tun. Wann Leukapherese? Da gibt es überhaupt keine Evidenz dazu. Die amerikanischen Guidelines sagen, dass alle Patienten mit einer manifesten Leukostase bekommen sollten. Das ist ein starker Empfehlungsgrad mit moderater Evidenz. Und prophylaktisch wird hier empfohlen, bei akuten myeloischen Leukämien mit einer gewissen Leukozytenzahl und entsprechend bei der ALL mit höheren Zahlen. Sie erinnern sich, die ALL-Blasten sind viel kleiner als die AML-Blasten. Deswegen auch der Unterschied hier in der Empfehlung. Und da sehen Sie schon, der Evidenzgrad ist schwach bis sehr schwach. Und bei uns wird das so Pi mal Daumen so gehandhabt. Wichtig ist dann wirklich immer die Frage, ob der Patient symptomatisch ist. Was kann man bei der Supportivtherapie machen? Das ist jetzt auch wieder ganz wichtig für Sie, weil manche Dinge sollte man auch nicht machen bei diesen Patienten. Also grundsätzlich frühzeitig intensiv, nicht invasive Beatmung evaluieren, frühzeitig intensiv, insbesondere dann, wenn er respiratorisch insuffizient ist. Antimikrobielle Therapie, ganz grundsätzlich, man kann das, wenn das in der Lunge sitzt, nie ausschließen, dass es auch infektiologisch ist. Wenn möglich, sollten Sie dem Patienten zur Dilution Flüssigkeit anbieten. Na, wenn der jetzt eh schon keine Luft kriegt, tun Sie sich wahrscheinlich etwas schwer damit. Aber Sie sollten nicht unbedingt Diuretika geben, weil dadurch der Zytokrit weiter ansteigt und die Problematik zunehmen kann. Obwohl möglicherweise sogar das intravasale Volumen dadurch gesenkt werden kann. Auch mit Transfusionen sollten Sie sehr konservativ sein. Das heißt, selbst wenn der Patient vielleicht ein Hämoglobin von 6 hat, könnten Sie den mit 2 Konserven erst so richtig in die Bredouille bringen. Wenn man an diese Adhäsionstheorie denkt, dann macht es eigentlich Sinn, wenn man dem mal was Entzündungshemmendes gibt, was die Expression von diesen Adhäsionsmolekülen reduziert. Und da gibt es ein paar sehr schöne Observationsdaten, dass die Verabreichung von 3 bis 4 mal 10 Milligramm Dexamethason pro Tag was bringen kann, ohne die sekundäre Infektionsrate zu erhöhen. Das können Sie immer dann machen, wenn Sie wissen, was es ist. Wenn das eine lymphatische Leukämie ist oder zum Beispiel ein Non-Hodgkin-Lymphom, dann könnte es sein, dass Sie dann mit dem Dexamethason letztendlich auch die Diagnostik verschleiern. Aber Wenn Sie wissen, was es ist, dann ist das eine gute Therapie. Und speziell bei Leukämien, die besonders häufig sowas machen, zum Beispiel bei der M5 oder bei jeder AML mit respiratorischer Insuffizienz. Jetzt zurück zum Patienten. Das ist die Leukozytenzahl. Da haben wir bei 207.000 angefangen und waren dann innerhalb von 4 bis 5 Tagen bereits in der Leukopenie. Der hat zunächst sein Hydroxycover mitbekommen, am zweiten Tag dann eine einmalige Leukapherese und da sehen Sie, wie dann die Zellzahlen hier sprungartig zurückgehen. Die Diagnose war am zweiten Tag, das zeige ich Ihnen dann gleich noch und dann in diesem Bereich hat man mit der Chemotherapie angefangen, wo der Patient unter 50.000 Leukozyten waren. Die Tumoralyse kommt dann zustande, wenn Sie einen raschen Austritt von Zellbestandteilen bei Tumorzellzerfall haben, wiederum bei Leukämien und bei Burkitt, selten auch bei soliden Tumoren mit hoher Tumorlast. Und das macht nicht nur eine Hyperuricämie, sondern was gefährlich ist, das hohe Kalium, das hohe Phosphat und die Hypokalzämie. Das tritt zumeist so einen halben Tag bis 3 Tage nach einer Chemo auf, wie man bei diesen Patienten sieht, selten eben auch spontan. Und das macht auch ganz unspezifische Symptome, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, akutes Nierenversagen bis hin zu Epilepsie und plötzlichen Herztod. Und das ist eben das Gefährliche, wo man den Patienten nicht rein theatern will und dann von vornherein bei so hohen Zellzahlen mit Chemo anfangen sollte. Auch hier wiederum das Problem, Patienten, die sowas haben, haben geringere Remissionsraten und geringere Kurz- und höhere Kurz- und Langzeitmortalität. Das wären jetzt mal so Diagnosekriterien fürs Tumoralyse-Syndrom. Ich will da gar nicht so ins Detail eingehen. Sie sehen nur, wenn 2 von 3 dieser Kriterien erfüllt sind, dann hat der Patient das, der erfüllt hier ganz locker 3 Kriterien. Und wenn er dann zusätzlich noch eine Niereninsuffizienz, Herzrhythmusstörung, Krampfanfälle oder einen plötzlichen Herztod hat, dann hat das also wirklich das Tumoralyse-Syndrom und der Herz. Da gibt es dann noch Risikostratifizierung. Ich möchte Sie da jetzt nicht im Detail damit langweilen. Da hätte dieser Patient das höchste Risiko. Und das sagt nichts anderes, als dass, wenn er jetzt noch kein Tumoralyse-Syndrom hätte, dann müsste man alle prophylaktischen Maßnahmen dagegen ergreifen. Das ist das Monitoring, das machen wir sowieso. Dann sollte man, wenn der Patient das aushält, den ordentlich hydrieren und dann eine Rasburikase geben zur Spaltung der Harnsäure, weil ein Allopurinol im Setting des akuten Nierenversagens eigentlich kontraindiziert ist und auch nicht so effektiv ist. Was ist die Rasburikase eigentlich? Das ist ein Enzym, was aus der Vogelwelt kommt. Das gibt es bei uns Menschen eigentlich nicht. Und das setzt Harnsäure in Allantoiden um. Das ist besonders gut wasserlöslich und kann renal ausgeschieden werden. Und da gibt es unterschiedliche Dosierungsschemata, die man da verabreichen kann. Wichtig ist, wenn Sie bei der nächsten Blutabnahme kontrollieren wollen, ob die Harnsäure auch schön runtergeht, sollten Sie idealerweise die Probe kühlen, weil wenn die Probe Körpertemperatur hat, dann wirkt diese Rasburikase weiter und futtert im Blutröhrchen die Harnsäure weg und dann kriegen Sie einen Befund aus dem Labor, wo Sie denken, das hat ja toll gewirkt, die Harnsäure ist normal, dabei stimmt das vielleicht gar nicht. Hier nochmal die Empfehlung für die manifeste Tumoralyse, das entspricht exakt den Prophylaxemaßnahmen bei hohem Risiko und selbstverständlich supportiv, wenn immer nötig, Nierenersatztherapie. Keine Harnalkalisierung, weil das zum Ausfall von Calciumphosphatpräzipitaten in der Niere führt und zumindest von der Theorie eine Niereninsuffizienz verschlechtern könnte. Und eventuell eben eine Vorphasentherapie, also Low-Dose-Chemo. Da brauchen Sie dann schon den Hämatologen dafür, aber für das meiste andere, was wir da bis jetzt besprochen haben, nicht notwendigerweise. Wie ist das jetzt mit der Infektion? Der hat 19 CRP. Bei einem Normalwert von 1,5 in unserem Labor. Nun, bei akuten Leukämien ist das CRP eher infektassoziiert als bei soliden Tumoren. Da haben wir oft erhöhte CRP-Werte und das könnte man auf den Tumor schieben. Beim CRP ist bei der Leukämie ist das eher ein Hinweis auf eine Infektion. Jetzt haben wir bei diesen Patienten keinen Fokus. Die Neutropenie ist irgendwie Antiportas, wenn Sie da gleich im Vornherein dran denken. Dann denken Sie vielleicht schon an was Breites, Pseudomonas Wirksames. Dieser Patient hat jetzt eine empirische Therapie bekommen, wie beim neutropenen Fieber, das heißt Tazobactam, Piperacillin und als Prophylaxe eine Pilzprophylaxe, in dem Fall mit Fluconazol. Da kann man sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen streiten, ob das hier vielleicht zu viel ist oder ob das hier vielleicht zu wenig ist, ob man da vielleicht in Erwartung eines schweren Verlaufes vielleicht gleich auf was Stärkeres greifen möchte, wie vielleicht ein Echinokandin. Das wären jetzt die aktuellen Empfehlungen zur Therapie des neutropenen Fiebers laut Infektionsnetz, also das ist eine offizielle österreichische Empfehlung. Da sehen Sie eben, bei neutropenem Fieber sind Sie hier beim Breitband Beta-Lactam plus minus Aminoglykosid. Es geht hier darum, den Pseudomonas mit abzudecken. Wenn Sie eine Beta-Lactam-Allergie haben, Aztreonam und Clindamycin. Und oft ist es ja so, dass Sie diese Patienten von der Normalstation kommen. Das heißt, dann haben Sie diese Therapie oft schon seit einigen Tagen und dann sind Sie in der Second Line gleich beim Carbapenem und je nach Resistenzsituation an Ihrem Zentrum plus minus Aminoglykosid oder Antimykotikum. Was ganz wichtig ist an der Stelle vielleicht noch, wenn Sie einen Patienten haben, wo Sie glauben, dass die Neutropenie länger dauern wird, 8 bis 10 Tage, und er hat ein Infiltrat, dann müssen Sie diesen Patienten der Evidenz und den Guidelines nach unbedingt ein Aspergillus-wirksames Pilzmedikament geben. Ganz entscheidend, auch wenn er vielleicht zu dem Zeitpunkt asymptomatisch ist hinsichtlich der Lungensituation. Auf die Verbrauchskoagulopathie, da kennen Sie sich sehr gut aus, da möchte ich gar nicht näher eingehen. Vielleicht nur, das haben eigentlich sehr viele Patienten mit neu diagnostizierten Malignomen und die Auswirkungen, die klinische Relevanz ist sehr unterschiedlich und wie man in solchen Situationen akut behandeln soll, weiß man eigentlich gar nicht genau. Der Patient hat jetzt initial, Sie erinnern sich, der hat 100 Fibrinogen gehabt und massive Verbrauchszeichen. Der hat viel Fibrinogen bekommen, FFPs und Thrombos, und besser ist das Ganze dann geworden mit Beginn der Chemotherapie. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Alles, was wir jetzt gemacht haben, war vor den Hämatologen. Und jetzt kommt am 8. Uhr in der Früh der Hämatologe und bringt sein Werkzeug mit und punktiert den Patienten. Und ich habe keine Ahnung, was da zu sehen ist, aber der geneigte Hämatologe sagt, aha, eine akute myeloische Leukämie, FABM5. Und das ist eben einer dieser Subtypen, der besonders gerne die klinisch relevante Hyperleukozytose mit all diesen, mit diesem langen Rattenschwanz an Komplikationen nach sich zieht. Wie ist das Ganze dann ausgegangen? Also nach Zytoreduktion und Hämofiltration über 11 Tage mit Flüssigkeit und Raspirikase, mit Infektabschirmung, mit diesen Medikamenten und dann selbstverständlich mit einer Second-Line-Therapie, weil das THP dann nicht runtergegangen ist, das kennen Sie alle von Ihren Stationen, da ist man dann sehr schnell in der zweiten Schiene drin, mit ein bisschen Therapie der DIC, mit der Verabreichung einer Chemotherapie ab dem zweiten ICU-Tag konnte der Patient nach 2 Wochen von der Intensivstation entlassen werden, ist in kompletter Remission, war seinerzeit in zweiter Konsolidierung, das bedeutet eine Nachfolge-Chemotherapie zur Sicherung des Remissionsergebnisses. Der Patient hatte an sich schlechte zytogenetische Marker, was den hämatologischen Verlauf angeht, sodass man eben eigentlich die Durchführung einer allogenen Knochenmarktransplantation empfohlen hat. Zum damaligen Zeitpunkt konnte sich der Patient nicht dazu durchringen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber Sie sehen, hier sind akute Probleme, die man unter Umständen sogar alleine akut lösen muss. Und wenn man es strukturiert, braucht man nicht unbedingt immer gleich einen Hämatologen dazu. Und prinzipiell hat dieser Patient einen kurativen Therapieansatz. Das heißt, da müssen Sie in einer Akutsituation Vollgas geben und eventuell sich Hilfe holen. Jetzt würde ich gern zurückkommen auf Ihre Frage, nämlich wie das ist mit den Darmperforationen. Wir haben hier das Überleben in unserer Klinik angeschaut bei Patienten mit hochaggressiven Hodgkin-Lymphomen. Das ist also definitionsgemäß die akute lymphatische Leukämie und das Burkitt-Lymphom. Und wir haben hier was gefunden, was in dieser Form eigentlich noch nie beschrieben wurde, nämlich dass die Patienten, die in der Frühphase der Erkrankung eine Intensivstation brauchten und solche, die nie so kritisch krank wurden, das gleiche Langzeitüberleben gehabt haben. Obwohl wir eine Beatmungsrate von 90% hatten, obwohl wir eine Katecholaminrate von 90% hatten und obwohl wir eine Vielzahl an Komplikationen hatten, die meisten Aufnahmegründe, es sind ungefähr 60 Patienten und ungefähr ein Drittel dieser Patienten hatten tatsächlich Darmperforationen. Warum ist das so häufig bei diesen Patienten? diese hämatologischen Erkrankungen, die sitzen ganz gern mal in irgendeiner Wand von einem Hohlorgan, zum Beispiel im Darm. Und wenn dann der erste Tropfen Chemotherapie drauf fällt, schmilzt die hämatologische Erkrankung weg und hinterlässt ein Loch. Und von diesen Patienten, die in diesem hochakuten Setting Darmperforation hatten und noch, weil es da sehr dringend ist, sofort zu behandeln, da kann man nicht sagen, wir warten jetzt 2 Wochen, das überlebt der Patient mit dem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom nicht. Auch in dieser Situation hat man unter Umständen im Anschluss oder während einer großen Darmoperation die volle Dosis Chemotherapie weitergegeben und die haben alle die Intensivstation überlebt. Eine Intensivstations-Survival-Rate von 80% gehabt. Das ist jetzt eine Single-Center-Erfahrung. Das zeigt nur, dass wenn man sich drüber traut, das nicht notwendigerweise in der Katastrophe für den Patienten endet, sondern dass man da am Ball bleiben muss, vielleicht auch ein bisschen die Augen zu machen muss und sagt, in der Mitte durch. Das kann natürlich nur Ihr Hämatologe vorschlagen und entscheiden, aber es geht. Und da unterscheiden sich eben die hämatologischen von den Patienten mit vielen soliden Tumoren, wo man sagt, Therapie der Grunderkrankung kann man jetzt mal ganz zur Seite schieben, da kann man sich dann unter Umständen nach Überstehen der akuten Komplikationen umkümmern. Aber in diesem Setting ist es möglich und funktioniert bei vielen. 5 Jahre Überlebensrate, so dass man sagt, für Polytraumapatienten, der die ICU überlebt, wahrscheinlich nicht so gut. Für sehr, sehr viele internistische Patienten würden wir uns wünschen, dass sie nach 5 Jahren eine 40-prozentige Überlebensrate haben, in einem Zustand, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass sie dann auch dauerhaft geheilt sind. Und auch, dass die Wahrscheinlichkeit, in Remission zu sein, war hier überhaupt nicht beeinflusst durch Intensiv- oder Nicht-Intensivstation. Insofern bin ich jetzt am Ende mit meiner Darstellung und kann sagen, für viele Patienten, die in so einem akuten Setting kommen, ist die Intensivstation eigentlich eine Bridging-Therapie zur Heilung. Und da lade ich Sie ein bisschen mitzumachen in der Zukunft und bei diesen Patienten voll mit einzusteigen und sich von überall, wo es nur geht, Hilfe zu holen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.